Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen auf DRS1. Machen Sie die Ohren auf, aber eben heute nicht nur die Ohren, sondern auch die Nase. Hier bei mir im Studio schmeckt es nach Teer, nach Bananen, nach Beeren, nach faulen Eier, aber auch nach einem Feierli Parfum, leicht und luftig. Die Welt der Düfte. Wir gehen der Nase an heute im Treffpunkt mit dem Joschi Kühne und ganzen Haufen, die noch viel die bessere Nase haben. Chris Rea, Fool, am 11 Minuten über 9 Uhr. Mit der Musik ist es ja fast ähnlich wie mit der Nase. Musik, da verknüpft man Erlebnis. Da zum Beispiel kommt man in den Sinn und erlauben Sie mir, wenn ich das schnell sage, wenn ich mit dem Cabriolet, wo ich einmal fahren durfte, durch die Landschaft gefahren bin, zum einen geschmückt habe, wie es da zu und her geht und nicht bloß mit den Abgas, sondern eben auch noch ein bisschen Vögel gehört habe und eben mit dem Chris Rea relaxed durch die Gegend gefahren bin. Vergiss ich nicht mehr. Das Gleiche passiert eben auch mit Düften. Jeder Mensch hat ja eine Nase und damit eben auch verschiedene Geschmäcker. Die einen finden zum Beispiel Pommes frites enorm fein. Die anderen können wiederum nichts anfangen mit Fischgeruch. Ja, gibt's denn überhaupt eigentlich objektive Kriterien? Wir haben einen Riechstoffchemiker gefragt, und zwar einen, der seit bald 40 Jahren in der Duftwelt nach neuen Düften jagt und forscht und Parfum kreiert hat, der Roman Kaiser. Kann man also sagen, wenn ist etwas ein guter Duft und wenn nicht?
In Extremfällen schon. Aber es kommt natürlich auf die einzelnen Personen drauf an. Also Kadaverdüfte werden im Allgemeinen nicht als angenehm empfunden. Im Gegensatz dazu angenehme Blumendüfte, wo beinahe durch alle Ethnien hindurch als etwas Schönes, Attraktives empfunden werden. Aber dazwischen können halt die persönlichen Präferenzen sehr stark zur Geltung. Und das hat auch damit zu tun, wie wir natürlich Düfte das erste Mal erleben und abspeichern. Düfte kann man ja nicht wie die anderen sensuellen Wahrnehmungen, die visuelle und akustische, mit mathematischen Grössen definieren, sondern man kann sie nur vergleichend mit bereits bekannten, gemachten Dufterfahrungen beschreiben. Und darum tut man eben Düfte beim ersten Mal wahrnehmen, auch sehr gern mit dem emotionellen Umfeld zusammen abspeichern. Und ist ein bisschen vorkonditioniert für später. Und das macht man sich natürlich auch bei der Kreation von Parfum zunutze. So mediterrane Düfte erwecken wieder Erinnerungen an schöne Ferien, an der Côte d'Azur oder in Ligurien. Und das hat eben damit zu tun, dass man so den wunderschönen Duft, den man in einem Pinienwald entlang eben wahrnimmt, später wieder mit diesen Ferien assoziiert.
Also das Hirn hat da abgespeichert, so quasi eine Duftansichtskarte im Hirn hinterlassen. Düfte hängen ja manchmal in der Luft und man weiss, da ist jemand in einem Restaurant gewesen, geht zum Mittagessen. Dort hat es Öl gehabt, das möglicherweise schon lange in der Fritteuse brutzelt hat. Oder man geht in ein Schwefelbad, bringt auch nach 7-mal Haarwäsche den Grundgeruch nicht weg. Wie zum Beispiel auch Knoblauch. Gewisse Düfte sind einfach nicht flüchtig quasi. Aber der Effekt, den kann man auch ausnutzen.
In China gibt es verschiedene Tee, wo man möglicherweise aus solchen Gründen auf die Art konzipiert hat. Grüntee mit Osmanthusblüten, Osmanthusfragranz. Wenn Sie genügend von dem Tee trinken, riecht es nach einer wunderbar, nach Osmanthusblüten auf Ihrer Haut. Etwas Ähnliches gilt für Aglaia-Tee, Grüntee, den man mit den Blüten von Aglaia odorata versetzt.
Also sofort Parfum in den Tee tun, das schmeckt man von innen aus fein. Natürlich ist das eine viel subtilere Art, die Tee zu verfeinern. Das kann man auch mit anderen Sachen machen. Der Roman Kaiser ist das gewesen, ist Chemiker. Wir hören ihn im Verlauf dieser Sendung noch mehr. Düfte also sind mit der Erinnerung verknüpft, haben wir gehört von Hanne. Der Teddybär aus der Kindheit zum Beispiel, oder das Rasierwasser vom Vater, oder das Parfum von der ersten Freundin. Was kommen Ihnen für Gerüche und Erinnerungen in Sinn, wo sie per Nase eingenommen haben, wo sie nicht mehr aus der Nase bringen? Kaum sage ich etwas. Mir zum Beispiel, wenn ich mich erinnere an meine Lehrzeit als Schriftsetzer, habe ich sofort wieder den Geruch von der Lehrstube in der Nase und in Erinnerung, noch was nach Blei geschmeckt hat. Was sind Ihre Erinnerungen? 0848 440 222. 0848 440 222. Die starken Düfte, die starken Erinnerungen. Da bei uns im Treffpunkt, wo es der Nase angeht. 0848 440 222.
Wondering what dress to wear.
Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, da auf der Reise um 19 Minuten über 9. Normalerweise jetzt bei Radio sind wir mit den Ohren voll mit dabei, sie tun sie hoffentlich weiter auf. Es gibt ja in dieser Sendung die Öffnung immer wieder neue Themen, die man vertiefen, wo man an die Oberfläche gehen und ein bisschen darunter schauen. Und heute gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, wir gehen an die Nase. Und jetzt habe ich die Freude, einen Gast zu begrüßen, der nicht einfach eine grosse Nase hat, sondern einfach eine besonders gute Nase hat. Das ist der Andreas Schwarz vom Weingut Schwarz, Herr Winzermeister. Guten Morgen, Herr Schwarz.
Guten Morgen.
Was haben Sie als erstes geschmeckt heute Morgen, wo Sie aufgestanden sind?
Als erstes geschmeckt, das ist eigentlich der Morgenmuffel im Zimmer rein. Wenn man das Fenster aufmacht, dann schmeckt es wieder ganz frühlinghaft.
Jetzt sind Sie ja Winzermeister und als der bei uns, wo man ich davon ausgehe, dass der ein besonders ausgebildetes Organ hat. Sie haben uns auch einen Duftkoffer mitgebracht, Sie haben uns zwei Weine mitgebracht, die wir im Verlauf dieser Sendung degustieren und eben das Vokabular von der Nase ein bisschen erläutern. Wie haben Sie denn die Nase entdeckt, Herr Schwarz?
Nase entdeckt habe ich eigentlich schon recht früh. Ich habe ja die Winzerlehre gemacht und dort haben wir auch Degustation gehabt, die ersten Momente. Und nachher dann hat man dann selber, man schmeckt immer ein bisschen mehr und so lernt man vorzu. Immer die Nase offen haben und dann lernt man es.
Sind Sie denn von daheim auf so noch ein bisschen auf die Nase gebracht worden?
Ja, man hat schon immer ein bisschen probiert und geschaut. Und auch, ich bin auf dem Hof aufgewachsen und da hat man halt so viel Düfte ringsherum. Auch früher, wo man den Kuhstall hatte, Heu, Gras, Tier, das prägt einem alles.
Kommt Ihnen das auch gerade wieder in den Sinn jetzt? Sie betreiben Sie ja nicht mehr Vieh- und Land- Milchwirtschaft. Jetzt sind Sie in Rebberg. Haben Sie sofort auch wieder Erinnerungen an den Kuhstall?
Ja, genau. Jetzt, wenn ich es gerade erzählt habe, ist mir gerade wieder in den Kopf gekommen, wo wir früher noch Burgen gebaut haben, im Heu rein, mit den Heuballen. Und alles Kind mal halt erlebt haben. Man hat geholfen, Kuh rausmisten. Das prägt einem schon. Das bleibt immer.
Jetzt haben Sie eben die Nase auch so weit trainiert, das kann man ja trainieren, dass Sie können Wein schmecken und entsprechende Zuordnungen machen. Gibt es denn unter denen, die Wein anbauen, eine Vereinbarung über gewisse Begriffe? Kann man objektiv über einen Wein reden?
Ja, das ist möglich. Mit verschiedenen Kollegen, die auch Winzer sind, da hat man schon eine Sprache und da versteht man sich schon, wenn man gewisse Wörter in die Runde rührt.
Also wenn ich zum Beispiel sage luftig, dann heisst das aber für mich nicht zwangsläufig das gleiche wie für Sie.
Nein, luftig ist für mich ein Wein, der zu viel Luft bekommt und das ist ein leichter Feldton. Und es gibt dann auch die reduktive Note, dass es dann nach dem Muffelig im Keller nach Keller schmeckt.
Also es sind schon die ersten Fachbegriffe gefallen. Reduktiv, muffelig und er ist nicht das, was ich meine mit luftig, dass er sich so schnell verflüchtigt, sondern er hat eine Fehlnote. Was sind denn typische Fehlnoten, die man könnte beschreiben? Und ich bin sicher, es gibt auch gerade ein Bild dazu.
Typische Fehlnoten sind zum Beispiel der Böchser. Das ist so noch gefüllte Eier oder abgestandene Schinken. Und dann gibt es natürlich auch noch den Essig oder den Ester. Die Frau kennt das als Nagellack am Pferner.
Also wenn ein Wein so schmeckt, wenn Sie ein Glas nehmen und der entsprechend die Duft, die Fehlnote hat, dann ist der Wein einfach auch schon gestorben?
Nein, ist nicht gestorben. Also bei einem Böchser ist es ganz einfach, da kann man ein bisschen Luft zugeben. Und dann beim Essig ist es ein bisschen schwerer, der ist eigentlich fast vorbei dann.
Jetzt haben wir ja auf der Zunge eigentlich ja die Empfindungen süß, sauer, bitter, salzig. Da gibt's noch eine fünfte Komponente, die ist dann ein bisschen komplizierter zu beschreiben. Aber die Sachen spielen denn die auch eine Rolle mit dabei bei Ihrer Nase?
Ja, das sind sehr wichtige. Die ersten Eindrücke kommen mit dem Gaumen und dann gehen die Aromastoffe in die Nase und dort entfaltet sich dann die volle Aromatik.
Gut, jetzt nehmen wir nochmal die Nase. Wenn Sie einmal Wein schmecken, und wir machen das ja dann später noch, dann gibt's so die laienhaften Sprüche, der schmeckt nach Beere, der schmeckt nach, was soll ich sagen, der schmeckt fruchtig. Gibt's bereits schon im Fruchtig differenzierte Begriffe? Also Wörter, die man eindeutig zuordnen kann und sagen, das ist jetzt eben Banane, möglicherweise, oder er schmeckt nach Ananas?
Ja, das kann man gut. Bei Bananen schmeckt man allerdings auch viel. Ananas weniger, aber es gibt schon Aromatik, die können sehr prägnant führen und das schmeckt dann auch nach dem.
Aber wieso schmeckt denn ein Wein nach Banane? Hat ja nichts mit Bananen zu tun, wie der ist. Oder möglicherweise bei Bananen gelagert? Nein, natürlich nicht. Aber warum noch, wieso kommt man auf Bananen?
Ja, ein Wein schmeckt nach meiner Erfahrung nie nach Trauben. Trauben schmeckt immer etwas anders und der Wein ist eigentlich vergoren. Und dann, je nachdem, nach Gärtemperaturen, kann man dann die Bananenaromatik anziehen. Also,
Ja. Also Sie können etwas unternehmen für den Bananengeruch?
Ja, man kann mit der Gärtemperatur, ein bisschen warme Temperaturen, da können wir ein bisschen mehr die Bananenaroma führen.
Jetzt sind Sie ja ein Mann, der schon seit vielen Jahren mit dem Wein umgeht. Sie haben Kenntnis von dem Wein. Gibt es denn auch Möglichkeiten, um den Wein zu verfälschen?
Ja, was wenn man es eigentlich macht, dann kommt es gar nicht gut. Aber der Wein hat eigentlich schon seinen eigenen Weg und eigene charakteristische. Und er bleibt schon bei sich selber. Man kann schon Möglichkeiten zu ändern, aber es kommt meistens nicht gut raus.
Was ist mit Ihrer Nase? Wie tun Sie die pflegen?
Meine Nasenpflege, man kann, ja, man schmückt einfach durch die Gegend durch.
Mal, also bewusster, oder?
Bewusst, ja. Man geht raus, man macht Türen auf, nimmt einen grossen Atemzug durch die Nase und so schmückt man mit den Tagen ein bisschen wird.
Also Sie tun in dem Fall auch ein bisschen trainieren, in dem, dass Sie das die Nase immer wieder wach behalten, um jetzt das ein bisschen bildlich zu besprechen?
Ja, man muss einfach bewusst schmücken. Man muss, wenn man ein Essen bekommt, man wirklich mal dran schmücken und einfach mal den Kopf frei machen und dann probieren.
Ist Ihnen auch schon mal ganz schlecht geworden, wenn Sie irgendwo gewesen sind, weil Sie eben so eine trainierte Nase haben?
Ja, mir ist auch schon mal schlecht geworden. Und eben mit diesen Fehlaromatikern, die es geben kann, die Büchsaromen, da gibt es manchmal schon ganz interessante Gerüche. Ja.
Als nächstes lernen wir jemanden kennen, wo durch einen Sturz sein Schädel-Hirntraum erlitten hat und du das aufs Mal nicht mehr schmecken können. Können Sie sich das vorstellen, wie das ist?
Nein, das muss eigentlich ziemlich schlimm sein. Weil manchmal nicht so Tage, da schmecke ich gar nicht mehr und da kann ich am Wein schmecken, was ich will und ich schmecke einfach nichts. Das ist eigentlich furchtbar.
So sogenannte Fehlnase in dem Fall.
Ja, genau.
Okay. Das ist der Andreas Schwarz. Er ist Winzermeister. Redet von seinen Erfahrungen, die er hat. Dank seiner Nase kann er eben gewisse Gerüche zuordnen und kann die auch benamsen. Das erfahren wir weiter da am Treffpunkt. Aber als nächstes jetzt eben der Mann, der einen Sturz hat und aufs Mal nicht mehr geschmeckt hat.
Mehr grad durch dich möchte ich hören. Bist so weit weg, auch viel zu lang schon. Hat er probiert, dir zu telefonieren. Will dich vermissen, einfach so. Einfach so. Du nimmst grad ab und sagst, könntest schwören, hätt schon mit Teichzeug schön mitgehören. Hätt schon im Plan gehabt, das zu probieren. Und doch du Teicht willst mich nicht stören. Ist an dem Punkt gewesen, weiss es nicht. Ich hab grad gewusst, jetzt könnte es richtig sein. Und doch geht's nicht. Wir sind alle rastlos auf der Suche nach dem Gefühl, was einem fast verschießt und doch so glücklich macht. Mal ist der Verriss giert und verliert. Wir sind alle gleich auf dieser Lebensreise. Träumt auch manchmal ein Angst nie erreicht, kein Wahl, dass du gehst. Hat er gern gesagt, dass ich dich liebe und ich dich brauche so wie nie. Und dass ich gern will bei dir bleiben, immer und ewig bei dir sein. Gerade an dem Punkt weiss nicht, wieso. Leitung ist fort und meine Mutter wohnt. Ist besser so. Bei mir sind alle im Namen von Liebe. Rastlos auf der Suche nach dem Gefühl, was einem fast verschießt und doch so glücklich macht. Mal aus der Verriss geht.
Bin in Verbindung mit dem Daniel Pfister von St. Gallen. Guten Morgen, Herr Pfister.
Gut, sagst du nicht.
Herr Pfister, Sie sind vor ein paar Jahren gestürzt, haben ein Trauma erlebt, Schädel-Hirn-Trauma, glaube ich, und Sie tun Geschmackswelt verloren. Wie war das Erwachen gewesen, nachdem Sie so gestürzt sind und im Spital erwacht?
Also wenn es um den Geruch geht, habe ich nach dem Verwachen eigentlich noch gar nicht gemerkt, dass etwas fehlt.
Das noch nicht? Ja, weil hat es nicht nach Spital geschmeckt?
Also ist mir nicht aufgefallen, dass es schmeckt oder dass es nicht schmeckt.
Und wann haben Sie es denn festgestellt, dass Ihnen etwas fehlt?
Also, da hat man mich eigentlich drauf aufgeklopft. Der Arzt hat einfach vermutet, dass ich auch schon nichts mehr schmecke. Oder also riech und hat mal etwas angegeben und ich habe tatsächlich dann nichts gemerkt.
Also Sie selber sind erst quasi drauf gestossen worden, dass Sie nichts mehr schmecken?
Ja, also das ist relativ ein schwerer Unfall gewesen, also einmal mit Schädelbruch und so. Und ich bin so benommen gewesen nachher, dass ich mich um den Geruch also nicht gekümmert habe.
Und jetzt im Verlauf von der Genesung, dann haben Sie immer mehr festgestellt, ich schmecke nicht mehr Peperoni, ich schmecke nicht mehr Kacke, ich schmecke kein Fleisch, kein Wein mehr. Wie war denn das gewesen, aufs Mal mit dem, ohne die Welt umzugehen?
Also irritiert hat mich eigentlich die Sachen, wo ich das Gefühl habe, also, die ich mich erinnert habe und es nicht habe können verifizieren. Also Plastikflaschen, zum Beispiel Wasser aus Plastikflaschen. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, das schmeckt extrem nach Plastik. Weil ich auch Korrekturen hatte, dass es nicht nach Plastik schmeckt.
Wie ist es denn gewesen, wenn man sagt ja allgemein, wenn man etwas, eine Erinnerung hat, kann man es ja mit der Geschmackswelt in Verbindung bringen. Haben Sie denn das trotzdem noch können in Erinnerung rufen, gewisse Erlebnisse?
Ja, also es ist immer schwierig zu sagen, also ein Ding, das mir jetzt da in den Sinn kommt, wäre so im Sommer, ein heißer Sommertag, wenn es auf die Straße regnet, der staubige Geruch von Tee und so, den habe ich schon, aber dann weiss ich natürlich nicht genau. Also heute schmecke ich es wieder, habe ich das Gefühl. Und früher war es einfach die Erinnerung von der Situation, wo mir die Geruchserinnerung dann wieder gebracht hat.
Dann ist es eine innere Erinnerung gewesen, ohne dass man wirklich, also dann hat das auch offenbar mit dem Hirn zu tun in dem Fall, oder?
Ja, würde ich so sagen.
Jetzt, haben Sie angetönt, Sie sagen quasi wie jetzt wieder quasi auf den Geschmack gekommen, auf die Nase. Haben Sie etwas unternommen, trainiert oder Medikamente genommen?
Nein, also wir haben mir da einfach gesagt, dass die beiden heikelsten, also die vordersten einfach und die zwickst am schnellsten ab. Und es heisst, etwa ein Jahr warten, entweder wechseln sie wieder zusammen und sonst war es das. Und ich habe jetzt einfach festgestellt, so der, das ist jetzt etwa 13 Jahre her, dass relativ viele Gerüche sind wieder da. Es gibt ja solche, die überhaupt nicht mehr kommen. Also die überhaupt nicht, vor allem unangenehm, ich merke eigentlich weniger. Und angenehm jetzt auch Gewürze und so, dort kann ich relativ viel wieder unterscheiden.
Ich verwünsche Sie ja jetzt gerade in Italien, kann man dann den Wein auch noch geniessen dort?
Ja, ja, ich merke auch noch, ob es rot oder weiss ist.
Wunderbar, der Messer vielmal, das ist der Daniel Pfister aus St. Gallen. Also, wenn einem etwas fehlt in der Nase, dann kann man ganz schön aufgeschmissen sein. Es kann aber offenbar manchmal von Vorteil sein. Als nächstes möchte ich mit einem Arzt reden, der das genau einordnen kann, wie denn das abläuft zwischen Hirn und Nase. Da am Treffpunkt auf der Seite.
See hurt in the other one.
Cliff Richard, Some People, 8 Minuten über 9:30. Da stürzt man auf den Kopf, hat einen Schädelbruch, kommt ins Spital, am Morgen verwacht man, ist noch relativ, weil es eine schwere Verletzung ist, einfach dort und kümmert sich eigentlich um nichts anderes darum, als dass man sich freut, dass man noch am Leben ist. Und dann sagt der Doktor irgendwann einmal, schmöcke mal da dran und man schmeckt nichts mehr. Das ist der Fall von Daniel Pfister, den wir vorhin gehört haben. Und jetzt haben wir einen Spezialist da bei uns, das ist der Basil Landis. Er ist Hals-, Nase- und Ohrenspezialist im Inselspital zu Bern. Guten Morgen, Herr Landis.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Jetzt aufs Mal, durch so einen Sturz verliert man die, das Geschmacksorgan, also die Geschmacksempfindungen. Was passiert denn da? Ist dann einfach etwas getrennt? Hat es angetönt, Daniel Pfister, dass sich etwas, sich zwei Nerven trennt?
Ja, Sie haben es eigentlich schon gesagt, dass man verliert eben nicht den Geschmack, sondern man verliert eigentlich den Geruch. Und der Geruch ist, das Geruchsorgan ist in der Nase und das ist relativ empfindlich auf Stürze. Also da kann die Nerven, das sind so kleine Fasern, die können abreissen. Und, aber beim Sprachgebrauch sagt man Geschmack und meint eigentlich Aroma. Und man merkt es in der Regel, wenn man isst, merkt man plötzlich ja, hey, das Aroma ist ja nicht mehr da. Und sagt dann natürlich Geschmack, aber eigentlich ist der Geruchssinn verloren gegangen.
Jetzt ist der Geruchssinn verloren gegangen. In dem Fall, bei ihm, jetzt bei dem Fall, den wir vorhin gehört haben, im Laufe der Jahre hat es sich wieder ein bisschen erholen können. Sind das natürliche Erholungsprozesse oder sagt einfach das Hirn, ich will jetzt etwas zuordnen und folglich wächst da irgendetwas zusammen?
Also, was das Hirn sagt, weiss ich nicht, aber es ist schon so, dass auch bei Ihnen und bei mir eigentlich, ähnlich wie die Haut, der Geruchssinn ist einer von den, sage ich jetzt mal, wenigen Sinnesorganen, wo sich wirklich erneuert. Alle 3-4 Monate ist eigentlich das ganze Geruchsorgan erneuert. Also das in der Nase, die Geruchsschleimhaut, wenn man so will. Und der Prozess, der geht ja nicht kaputt, wenn das Trauma da war und man den Geruch verloren hat, ist der Prozess noch da. Es ist allerdings so, dass nicht bei allen Leuten das wieder kommt und man weiß eigentlich nicht genau, wieso es nicht bei allen Leuten wieder kommt. Aber es ist ja so, es kann selbst nach Jahren wieder der Geruchssinn kommen.
Also die Schleimhäute, die erneuert sich, habe ich jetzt mitgenommen. Das ist, habe ich jetzt eben zum Beispiel schon nicht gewusst. Ich bin sicher, dass das viele auch nicht gewusst haben. Wir haben den Winzer da bei uns, er nickt auch schon ganz intensiv. Heisst denn das auch wieder, man muss immer wieder neu lernen?
Nein, das ist so ganz ein schleichender Prozess. Und man kann sich so vorstellen, es stirbt doch etwas ab und es erneuert sich gerade wieder. Also ich merke das im täglichen Leben eigentlich nicht, dass sich das erneuert. Aber es ist schon so. Es gibt, man kann dem wahrscheinlich auch auf die Sprünge helfen. Es gibt Studien, die zeigen, dass man den Geruch verloren hat und dann ganz kräftig trainiert, sage ich jetzt mal. Wir sagen dem Smell Training. Also, dass man wirklich anfängt, aktiv wieder allem schmücken. Scheint es so, dass der Wiedererholungsprozess ein bisschen besser zustande kommt. Also.
Sie sagen, es gibt ein Smell-Training, also man kann den Geschmack wieder trainieren. Macht man das dann über das Wort, über die Imagination?
Nein, das ist ganz praktisch. Also am Morgen machen sie ein Gewürzkästchen auf und schmecken an vielen Sachen. Und es ist ja so, Leute, die den Geruch, also nicht den Geschmack, sondern den Geruch verlieren, sind ja häufig dann ein bisschen abgeschlagen und haben dann auch keine Lust mehr, Zeug zu schmecken. Und dann, also wenn wir so Patienten sehen, sagen wir unbedingt weiter versuchen zu schmecken. Und man kann wahrscheinlich ist das Hirn und auch der Geruchsnerv sind sehr plastisch und wahrscheinlich kann man durch das ständige Stimulieren kann man da schon noch etwas rausholen.
Also wir haben jetzt hier mit unserem Winzer Andreas Schwarz ein Kästchen mitgebracht. Da hat so ungefähr 24 oder 30 Grunddüfte rein. Stelle ich mir das so vor, also Sie geben dem Patienten so eine Flasche voran und sagen nichts dazu oder sagen Sie ihm bereits schon eine Geruchsrichtung?
Also kommt jetzt darauf an, wenn jetzt ein Patient kommt und wir machen einen Test, dann würde man eben so Kästchen nehmen und das sind so vorgeformte Düfte, wo man dann schauen kann, findet das raus, was das ist. Das ist das eine. Wenn man jetzt aber jemandem sagt, ja, sie haben den Geruch verloren, eben wegen einem Sturz oder aus einem anderen Grund, und man jemandem etwas mitgeben auf den Weg, also, dann ist es in der Regel so, dass man sagt, tun Sie die Heim versuchen, am möglichst allem zu schmücken, was sie ihnen unter die Nase kommt, wenn man so will. Und wir schauen dann, so in einem Jahr oder so, ist der Prozess von der Wiedererholung ist dann in der Regel nicht so schlecht, als man annehmen könnte.
Basil Land ist ein Hals-Nase-Ohren-Spezialist. Haben Sie denn besonders viele signifikante Fälle in Ihrer Praxis? Gibt es da eine Richtung, wo man muss sagen, da gibt es ganz besondere Häufung von Störungen?
Also, wenn man schaut, wieso verliert man den Geruch, dann muss man sagen, es sind drei, vier grosse Gruppen. Das eine sind Stürze natürlich. Und das ist sehr viel häufiger, als man denkt. Sehr viele Leute haben ein Schädel-Hirn-Trauma gehabt und keinen Geschmack, keinen Geruch mehr und merken das natürlich beim Essen und sagen dann, ich habe keinen Geschmack mehr. Dann gibt es Leute, die natürlich ein Problem haben mit der Nase, die ist immer verstopft oder die ist, denken wir nur an Allergiker, wo in der Pollensaison wahrscheinlich nicht mehr so viel schmeckt. Und dann gibt es noch Leute, die einen grossen Schnupfen haben und der Schnupfen geht vorbei und aber der Geruch kommt nicht mehr. Das ist so eine Art, ein Andenken an einen heftigen Schnupfen kann es auch mal geben. Da gibt es einen Haufen andere Gründe. Es gibt Leute, die ohne Geruch sind, auf die Welt kommen. Da gibt es Leute, die toxisch, also so Giftstoffexpositionen haben und den Geruch verlieren. Aber so das meiste sind schon Trauma und Infekte und Nasenprobleme.
Gibt es auch Entwicklungen mit den Emissionen, die wir haben in der Umwelt, die sich auf die Nase und damit auch auf Patienten auswirkt, die bei ihnen eintreffen?
Also man muss vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wenn es Emissionen gibt, die Nase reizen, dann schwillt sie an und dann können natürlich die Düfte auch weniger gut in die Nase. Das ist das eine. Aber dann gibt es auch ganz spezifische sagen wir Produkte, die eben ganz gezielt den Geruchsnerv schädigen. Zum Beispiel Cadmium. Also Leute, die mit Cadmium zu arbeiten haben, das ist wirklich toxisch für den Geruchsnerv. Oder da gibt's noch ein paar andere, so Pestizide, ein paar spezielle, wo man muss sagen, ja, die sind wirklich ganz spezifisch, die machen den Geruchssinn kaputt. Aber sonst sind Emissionen wirken eigentlich negativ in dem Sinn, dass sie Nasenschleimhäute reizen und die dann anschwellen und dann schmeckt man die nicht mehr so viel, weil die Tüfe nicht in die Nase können.
Und da kann man immerhin sagen, das habe ich nicht gern, das mag ich nicht schmecken. Gibt es dann auch psychologische Effekte, wo Sie, je nachdem, wenn Sie einen Patienten mühen berücksichtigen oder wo Sie aufs Mal wahrnehmen und sagen, da geht es in eine psychologische Richtung, Herr Landis?
Ja, ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Also es ist ja so, wenn man den Geruchssinn verliert, es hat natürlich schon die Leute sind, das nagt, oder? Also das eine ist zum Beispiel, wir sehen immer wieder, dass die Leute darunter leiden, dass sie eine gewisse Unsicherheit herrscht, dass sie selber nicht wissen, wie sie dann schmecken. Sie haben ja keine Kontrolle mehr. Stinke ich jetzt? Ist das Hemd, das ich trage? Muss ich das wechseln und so? Das eine. Das andere ist, die Lebensqualität ist natürlich dann schon gemindert. Ob sie einen guten Wein oder irgendein Mindestprodukt trinken, sie merken es eigentlich nicht mehr so richtig. Das ist, oder zum Beispiel ganz, ganz blöd. Also, es ist ein Partner, wenn sie den Partner nicht mehr schmecken oder ihre Kinder nicht mehr schmecken. Also, das sind so schon Sachen, die auch einen Einfluss auf die Psyche haben.
Also, dann haben wir uns, glaube ich, doch eben richtig verstanden. Es ist die Schwelle zum einen vom Klinischen zum Psychologischen ist doch relativ, schmal, oder?
Sagen wir es mal so, der Geruchssinn verliert. Es ist ja so, viele Leute denken, der Geruchssinn, naja, der ist nicht so wichtig. Der ist vielleicht beim Essen wichtig. Aber man sieht eben, wenn die Leute den Geruchssinn verlieren, dann hat das ganz andere Dimensionen. Eben die Lebensqualität, dann die Interaktion mit anderen Menschen, dann eben das Unsicherheitsgefühl, wie schmecke ich selber. Und nicht am Schluss muss man erwähnen, dass der Geruchssinn eben doch ein Alarmsystem ist. Also man weiss aus Studien aus Amerika, sind die Hälfte der Leute, die keinen Geruchssinn haben, haben irgendwann einmal etwas anbrennen lassen oder etwas verfault zu essen. Also der Geruchssinn ist schon nicht so unwichtig in unserem Leben.
Basil Landis, Sie als Hals-Nasen-Ohren-Spezialist und ich sage jetzt spezifisch auch Nasen-Spezialist, gehen Sie auf Ihr Organ entsprechend besonders Acht und trainieren Sie auch gewisse Sachen?
Wahrscheinlich unbewusst schon, weil ich drinnen bin, aber nicht aktiv. Also es ist jetzt nicht so, dass ich am Morgen aufstehe und mal 30 Sachen durchschmecke.
Es könnte ja sein, dass Sie als Spezialist besonders Fähigkeit haben, zum Wein zu beurteilen.
Nein, ich glaube ganz im Gegenteil. Das überlasse ich anderen. Das ist eine Trainingssache. Da kann man sehr viel rausholen mit Trainieren. Also das hat ja der andere Gast auch schon gezeigt. Das ist ähnlich mit dem Parfümeur, mit dem Herr Kaiser, den man am Anfang gehört hat. Das ist ein ganz langes Training und eben, da muss man schon gewisse Fähigkeiten haben. Also ich habe wahrscheinlich ein ganz normales Geruchsorgan, denke ich.
Und wenn Sie jetzt als Schluss jetzt noch, Herr Landis, wenn Sie jetzt in die Klinik gehen, wissen Sie ja schon genau, heute schmeckt es wieder so. Kann das manchmal auch so dazu führen, dass Sie sagen, heute mag ich jetzt einfach nicht von lauter Geschmack in die Klinik gehen?
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so, dass man manchmal kommt, man läuft ins Spital rein und dann hoppla, das ist der Geruch, aber nicht immer. Also das kann Ihnen auch sonst irgendwo passieren. Sie haben ja sicher auch schon so ein bisschen erlebt, dass man etwas schmeckt und sofort ist man in eine alte Erinnerung hineintaucht und zwar mit einer heftigen Intensität. Das hat wahrscheinlich mit der Verschaltung vom Geruchssinn zu tun. Das ist so fast ein bisschen ein Tor zu den Emotionen und zu den Erinnerungen. Die ist ein bisschen anders verschaltet als die anderen Sinnesorgane. Und das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt, dass er etwas schmeckt und sich sofort in die Ferien erinnert fühlt. Und
aufs Mal wieder dort ist.
Genau.
Und genau so das Tor, das finde ich eigentlich noch einen schönen Begriff mit diesen zwei Löchern in der Nase, das Tor in die Erinnerungswelt, das werden wir auftun in ein paar Minuten. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Herr Landis. Merci. Und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Tag.
Merci.
Over. got killed, beer got spilled, another voice silent for good. She struggled for dignity, rights and liberty again and again and again. Out of the closet, no, again, back to bed. Yes, I am still my best friend again. Okay, I won't stay in the closet. I myself and me. I'll tell my boss, you'll see.
Bettina Schelker aus der Schweiz, der Honeymoon is over. Da im Treffpunkt auf deres Eis am 9 Minuten vor 9, wo es um die Nase geht. Ums Tor, auch zum Hirn, wo Erinnerungen speichert. Haben wir vorne gehört. Wir reden auch immer wieder im Umfeld von dieser Thematik Geruch eben davon, dass man Bilder im Kopf bekommt. Und jetzt habe ich eine Hörerin am Telefon. Das ist Margit Schlegel aus Küssnacht, Zürich. Guten Morgen, Frau Schlegel.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Frau Schlegel, Sie haben ja wie wir alle auch eine Nase und sind einmal mit dieser Nase Richtung Athen Lesbos geflogen. Nach was hat es denn geschmeckt?
Jawohl, also als wir zu Lesbos ausgestiegen sind aus einem kleinen Propellerflugzeug, hat das einfach wunderbar geschmeckt. Von Schaf, von Esel, von Thymian, Origan, Basilico. Also es ist einfach wunderbar gewesen. Und das ist für mich der Inbegriff von Griechenland.
Wie viele Jahre ist das jetzt her?
Ja, das ist über 30 Jahre her.
Und 30 Jahre her, und wenn Sie jetzt sich erinnern, kommen Ihnen die Gerüchte auch wieder in die Nase?
Jawohl, ja.
Und jetzt wollen Sie natürlich wieder einmal gehen oder suchen
ja,
Sie denn noch
gerne? Ja, immer wieder. Also Griechenland ist inzwischen wie meine Heimat geworden. Ich habe eine Freundin in Griechenland und die ist in Paxos und dort gehe ich eigentlich jedes Jahr her.
Suchen Sie denn, wenn Sie nicht dort sind, auch manchmal die Gerüche oder kann das auch passieren, dass es einfach spontan, sagen wir mal, Sie haben gesagt, nach Oregano zum Beispiel, dass Sie aufs Mal wieder in Griechenland sind?
Ja, ja. Das ist für mich, also die Kräutli, das ist für mich einfach Griechenland. Der Duft von diesen Kräutli. Und ich sammle die auch immer, nehme sie in den Hosensack und dann, wenn wir noch in die Taverne gehen, essen, dann tue ich nachher drüber. Oder über den Feta.
Und wenn Sie jetzt einen Wein trinken aus Griechenland,
ja,
haben, Sie
der
Gefühl, haben Sie das Gefühl, dass ich hier in der Schweiz weniger gut als Griechenland?
Nein, wir trinken auch hier in der Schweiz im Sommer Rezina. Das ist unser Lieblingsweisswein, also aus dem Kühlschrank, so kalte Rezina, das ist wunderbar. Ich koche auch viel Griechisch.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin hoffentlich wieder schöne Erlebnisse in Griechenland.
Ja, ja.
Das ist Frau Margit Schlegel aus Küssnacht zu Zürich am Zürichsee. Jetzt, wenn wir ja gerade schon Wein kennen, da haben Herr Schwarz, Winzermeister. Kann ein Wein denn, der in Griechenland getrunken wird, in der Schweiz auch so gut sein wie in Griechenland?
Ja, ich denke schon. Also, viele sind nicht Erinnerungen, oder? Man hat dann eben die Umgebung, man schmeckt das, Ferien. Und dann, wenn man heimkommt, kann man gleich schmecken. Oder eben auch anders. Man ist manchmal beim Duschen. Wie läuft jetzt Ihre Eindrücke mitkommen?
Wenn Sie jetzt Ihren Wein, den Sie ja dann degustieren und schmecken und kennenlernen, machen Sie das eigentlich immer am gleichen Ort? Gibt es da ein Zeremoniell?
Ja, ich mache es eigentlich immer in der Wohnung rein. Da tue ich eigentlich immer ganz entspannt meine Wein probieren. Im Keller kann man das nicht, weil das ist einfach nicht die passende Atmosphäre zum Wein probieren.
Gut, jetzt aber daheim, ist das, weil Sie dort die vertraute Geruchsumgebung haben, darum können Sie auch das auf die Seite schieben dann und neutral Ihre Nase urteilen lassen.
Ja, man muss halt schon immer einen ruhigen, entspannten Ort haben, um wirklich alle seine Eindrücke zu schmecken. Und spannend ist, haben wir gesagt, wenn ich abends meinen Wein in einer Gastronomie trinke, schmeckt er immer ein bisschen anders, weil einfach alles anders ist. Also.
Gut, Sie sind dann einfach ein bisschen kritischer.
Nein, manchmal schmeckt es sogar besser als daheim.
Das ist der Andreas Schwarz, Winzermeister. Wir lernen ihn wieder kennen nach den 10 Nachrichten da auf dem Eis und dann gehen wir mal hinter eine Weinflasche. Er hat zwei verschiedene Weine mitgebracht, die sind offenbar geschmacklich völlig verschieden, also so wie gegensätzlich, was die Welt bedeutet, wie man sich benennen kann, das im Treffpunkt da auf dem Eis. Willkommen auf der Reise, der Treffpunkt heute mit der Nase. Das sogar mit den zwei Löchern, die so viel Eindruck vermittelt, im Hirn oben Bilder erzeugt. Duftwelt, die können wir Ihnen nicht vermitteln, aber ich bin sicher über Mengs Wort Erdbeere. Banane. Braten Speck. Da passiert doch gerade etwas im Hirn. Oder eine Flasche Wein öffnen und daran schmecken, wie das jetzt ist. Ist das ein feiner Wein? Kann man das sofort sagen? Oder hat der einen gewissen Jahrgang? Das ist der Treffpunkt auf der Seite, wo wir den Nase nachgehen mit Ihren Ohren. Merci vielmals. Am Mikrofon Joschi Kühne. Sister, the way to your heart, das geht sicher nicht in die Nase, aber garantiert in die Beine. Ich bin schon am Umhüpfen, mit anderen Worten, volle Bewegung. Und jetzt in Verbindung mit dem Herr Bodemann, Finn Bodemann aus Städten bei Bremgarten im Kanton Aargau. Guten Morgen, Herr Bodemann.
Guten Morgen, Kühne.
Wir reden ja heute Morgen von der Nase, von dem, was durch die Nase zu uns reinkommt, was man eben sozusagen als Geruch bezeichnet. Was ist denn Ihr liebster Geruch?
Der liebste Geruch, das weiß ich nicht, aber eine Tulpe vermutlich.
Eine Tulpe? Das ja. Heisst, Sie kaufen sich jemanden eine oder gehen an Tulpenfelder vorbei und können...
Ja, so ein bisschen. Oder wenn ich eine mal sehe oder so, dann schmecke ich immer dran. Das habe ich gerne.
Und was ist denn Ihre absolute Degu, also wo Sie wirklich nicht können...
Ja, ein Horror. Eigentlich fast. Was? Ich habe fast einen Horrorduft. Es gibt Schenkel, ist ein Gebäck frittiert. ich weiss nicht, ob in der ganzen Schweiz der Begriff Schenkel ist, so ein längliches Gutzli, oder?
Also mir ist es bekannt und ich habe so das Gefühl, dass ich ein bisschen aus der Mode komme, vielleicht weil es eben Ihnen auch nicht schmeckt, oder wieso ist das?
Ja, also? Nein, ich bin heute 64 und habe das Erlebnis mit 20 gehabt. Ich war Chauffeur bei der PKZ und habe irgendwo Schenkel gekauft. Und als ich die gegessen habe, nach etwa einer Stunde bin ich auf der Fahrt gewesen, habe ich immer müssen anhalten und kotzen oder auf gut Deutsch sprechen, oder? Und wenn ich heute das noch schmecke, über all die Jahre muss ich fast sprechen wieder.
Also es würde Ihnen einfach, deutsch gesagt, schlecht, es wird übel, also elend, schlecht, ja. Sie können es gar nicht haben.
Und das nach 44 Jahren, weil das ist noch interessant, eben das Hirn das speichert. Oder?
Das bleibt einfach im Hirn nicht hängen. Genau. Herr Bodemann, wie ist denn mit Parfum? Haben Sie auch schon jemandem ein Parfum gekauft?
Ja, viel, ja, habe ich sehr gerne Parfum.
Und nach was gehen Sie denn dort, nach Ihrem Geruch oder nach dem, was Sie denken, also, wäre gut
für Frau? Also wenn es für einen Mann ist, oder, dann suche ich Herbst, suchen, oder? Das ist beliebt, man redet so miteinander, Mann.
Okay.
Und das ist dann immer, die guten Marken sind meistens auch gut und beliebt. Und bei einer Frau verlasse ich mehr auf die, die Verkäuferin.
Ah, dann wenn Sie,
oder mehr süßer, anders ein bisschen, oder?
Es ist eine verrückte Welt, die sogenannte Geruchswelt.
Ja, es ist noch etwas ganz Kleines, jawohl, was mir noch etwas auffällt, ist, wenn ich jetzt einem Kind eine rötere Milch gebe. Und sagt, probieren mal, dann wird das Kind kaum trinken. Wenn ich sage, das ist eine ganz feine Erdbeermilch, dann wird es trinken. Also durch die Information wird es auch anders.
Also das haben wir ja, glaube ich, auch schon angetönt im Verlauf, dass vielleicht eben das auch eine Rolle spielt. Vielleicht ist das auch beim Wein so. Bleiben Sie weiter bei uns. Sie lernen jetzt dann gerade kennen, wie man einen Wein degustiert. Aber zuerst gehen wir in die Parfumwelt. Etwa 30% von allen Parfums von der Firma Givaudan hat einen Mann mitgeschafft, der eigentlich verantwortlich ist darauf, wie das dort funktioniert, er hat Finger mit im Spiel gehabt quasi. Der Roman Kaiser ist das, von Haus aus Chemiker, Riechstoffchemiker. Er hat seine ganze Karriere, über 40 Jahre, der Welt von der Düfte verschrieben. Jetzt ist er pensioniert, sein Labor bei Givaudan ist aber immer noch dort und er selber ab und zu auch und Karin Frey hat den Duftexperten besucht.
Das Labor von Roman Kaiser ist ein Bilderbuchlabor. Überall hat es Glasbehälter und Fläschchen und in jedem Raum, wo man reinkommt, merkt man, dass hier mit Düft geschaffen wird. In diesem Labor hat Roman Kaiser während vielen Jahren Düfte chemisch analysiert und nachgemacht.
Das sind vor allem die ätherischen Öle und verwandte Produkte, die ich dann untersucht habe, um neue Duftstoffe zu finden, um aber auch solche Naturextrakte zu rekonstruieren aus kommerziellen Gründen oder legislativen Gründen.
Kommerzielle Gründe heisst, man hat den Duft nachgemacht, weil das nachgemachte Produkt am Ende zum Beispiel billiger war. Und mit legislativ, also vom Gesetz her, meint der Roman Kaiser.
Natur ist nicht nur immer gut, gelegentlich haben solche Extrakte auch Inhaltsstoffe, die sensibilisierend auf den Haut wirken und dadurch sind solche ätherische Öle dann auch schon frühzeitig verboten worden und müssen rekonstruiert werden.
Zum Beispiel ist das Bergamotöl einmal eine Zeit lang in der Kritik gestanden, weil es zusammen mit dem Sonnenlicht zu Allergien führen konnte. Also hat man es so versucht, chemisch nachzumachen, dass der Teil, der die Allergien auslöst, weggefallen ist. Das ist schon Jahre her. Unterdessen ist man in der Lage, den Teil, der die Allergien auslöst, sogar aus dem natürlichen Öl zu entfernen. Ein Duft, muss man sich vorstellen, ist jeweils zusammengesetzt aus einer Reihe von Molekülen. Bei einem so einem Molekül redet man von einer Einzelduftkomponente. Und so Einzelduft könnte man ganze Haufen. Es gibt eine Art Grundstock, der immer wieder vorkommt. Wenn Chemiker im Labor probieren, einen neuen Duft zu finden oder nachzumachen, geht das so.
Man nimmt berühmte Duftmoleküle, die man irgendwann mal in der Natur gefunden hat, stellt alle Moleküle zusammen, die gewisse olfaktorische, geruchliche Gemeinsamkeiten aufzeigen und versucht, so die wichtigen Strukturelemente kennenzulernen, wo zum Beispiel zu einem Jasminduft führen. Und versucht dann nachher durch so Struktur-Aktivitätsbeziehungen aus neue Moleküle zu designen, die es in der Natur gar nicht gibt. Das sind dann vor allem meine Kollegen, die sich exklusiv auf organische Synthese spezialisiert haben, die diesen Approach wählen.
Der Roman Kaiser hat seine neuen Düfte anders gesucht. Sein Vorbild ist die Natur. Schaut man in seinem Büro umeinander, sieht man grosse Fotos, wo er auf Expedition ist. Mit einem riesigen Ballon, fast wie einem Zeppelin, ist er auf der ganzen Welt über die Regenwälder geflogen und hat dort in den Baumkronen nach besonderen Blumen und Blüten gesucht.
Die Regenwälder, die heute noch etwa 11% der Erdoberfläche bedecken, beherbergen über 80% von allen höheren Pflanzen- und Tierarten und sind damit bei weitem die lebensintensivste Biotop. Und da ja Naturdüfte immer unmittelbar mit Lebewesen verknüpft sind, besteht natürlich dort auch die Chance, fündig zu werden. Düfte sind immer geradezu Indikatoren für Leben. Dort, wo es viel Leben hat, hat es auch viel Düfte.
Und zwar Düfte, die uns Menschen eindeutig gefallen. Den Beweis hat der Roman Kaiser zigmal erbracht. Aus diesen Düften, die er gesammelt hat, sind eine ganze Reihe von berühmten Parfüms entstanden.
Um vielleicht in die 90er Jahre zurückzugehen, Hugo Boss Woman mit Aglaia Odorata, wo ich auf Bali studiert habe, oder um 10 Jahre später ein Parfum zu erwähnen, Black Orchid von Tom Ford, wo als Ausgangslage tatsächlich der Orchideenduft von Zoologina Pandurata enthält, wo man mit dem Trivialnamen als Black Orchid bezeichnet. Dann gibt es aber noch sehr, sehr viele weitere Parfums. Viele von den Nina Ricci Parfums enthalten Duftrekonstitutionen, die basierend auf solchen Untersuchungen entstanden sind. Ich könnte Ihnen hier eine grosse Liste noch vorführen.
Erzählt der Duftexperte und betont, dass man dann nicht etwa all die Blüten sammelt und verarbeitet. Nein, nein, die Blüten bleiben unversehrt. Auf so einer Expedition tut man einfach am Baum ein Glas über die Blüten stülpen. Daran hat es ein Röhrchen, das dann die Duftmoleküle absaugt, sammelt und das nimmt man dann heim.
So können Sie zu 20 bis 200 Mikrogramm Duft, wo sich aus 20 bis 200 Einzelduftkomponenten zusammensetzt. Und meine Aufgabe ist es, dann schlussendlich später im Labor die Zusammensetzung zu entschlüsseln, den Duft zu analysieren.
Um so dann am Ende uns, die höchstens vom Regenwald träumen, zugänglich machen.
Und den Regenwald sogar in die Nase bringen. Der Roman Kaiser, Chemiker und Riechstoffchemiker natürlich, der hat noch ganz anderes auf dem Lager. Der macht zum Beispiel einen Gewürztraminer. Der ist eins, der Treffpunkt, wo es um die Nase geht. Und nächstens geht um den Wein.
Moine Jada, firma me. Prima sua traccia in movimento, e ton squitao scosta e la svai d'umbrao, quel scuola non sa trasmio ciao. Ed in angoscia chi vai mai a conoscere, a tutte nina mai sorprire, sviluppo senza confine. Di regiani es destin, o fieni paradis, ma sai al vo. Nuova, poi mi mungo un di po e la un cuore sul portal, poi il fa fruni va la terra, poi il porta e vina von qua e tracta me. Mi viene la presenta luz en cuor. E all'atmosfera c'un costaio. A me spatrace in quel momento, ed al progresso a sci exagerao, e quel vaussa trasmio già. Da distruita e dai nus tutta la premura, i našti zam flaminti. Han blida l'illusion de tai figlian bustin u firni paradis de zidasti. Nu avas vivimon con di posti un quai supporta posti fa fronni vas a fiarda posti porta e vina von quai trattament cu venias a presenta nus il quen nu avas vivimo con di posti ancora in sul porta posti fa fronni vas a piarda lontan dell'universo
Wenn bei dieser Musik ein bisschen Steinbock in den Sinn kommt oder sogar in die Nase kommt, ist er vielleicht gar nicht so falsch. Aber das wäre dann wieder hergeholt. Das ist der Paul Ney aus, wenn ich genau informiert bin, aus Trun im Kanton Graubünden. Und Sie sind da bei uns im Treffpunkt, wo es um die Nase geht, um eben nicht den Geschmack, sondern um den Geruchssinn. Die Nase, die ja aufnimmt, was draussen ist, Blüten, Bäume, Tierwelt, Zoo zum Beispiel, oder Keller oder Kuhstall. Wir haben zum Beispiel ein Mail bekommen, wo eine Frau schreibt, als Kind sei sie manchmal im Haslital in der Ferien von einem Bauernhof. Sie hat ganz vielmal auch Migräne gehabt. Sie ist ja schlecht geworden und sie hat eben fürchterliches Kopfweh bekommen. Und aufs Mal hat sie mal herausgefunden, dass es ihr geholfen hat, dass sie in den Stall gegangen ist, sich auf eine Kuh gelegt hat, quer drüber und die Nase direkt auf die Kuh gehebt hat. Und das hat sie so quasi geheilt. Der Geruch von dem Tier, milchig, grasig, würzig. Und wahrscheinlich eben auch die Ruhe von diesen Tieren. Sie sehen, was da über die Nase passiert, ist enorm. Das muss man sich mal bewusst machen. Gehen wir zu der Parfümwelt, nochmal zu der Industrie, die ja immer wieder neue Düfte kreiert und ja auch mit dem spielt, mit der Erinnerung an Ferien, Italien, Griechenland, Karibik. Sie kreiert Düfte. Einer davon ist der Roman Kaiser, der das viel gemacht hat, über 40 Jahre. Er orientiert sich bei seinen Forschungen und Kreationen an dem, was die Natur bietet. Er lässt sich inspirieren. Sein Labor zeugt davon, Karin Frey, beim Roman Kaiser.
Hier bei diesen Güterli hat es auch eins, da steht Gewürztraminer drauf. Das heisst, man macht auch zum Beispiel Duft von Wein nachher. Wie gross ist denn jetzt die Gefahr, dass ich in den Laden gehe und es hat irgendwie Essig versetzt mit einem guten Duft aus der Küche vom Roman Kaiser und ich werde eigentlich getäuscht?
Da besteht überhaupt keine Gefahr, weil wir hoch und heilig geschworen haben, mit dieser Duftrekonstitution keinen Unfug zu betreiben. Das ist einfach für uns die ultimative Herausforderung. So komplexe Düfte, wie es eben wie Bucke darstellt, auch zu verstehen, auch können zu rekonstruieren. Wir müssen ja unseren Kunden gegenüber immer wieder demonstrieren. Wir sind eine sehr kompetitive Industrie, wie gut das wir sind. Und das ist in dem Zusammenhang entstanden.
Also ein interner Wettbewerb sozusagen.
Genau, ganz genau. Aber ich kann Ihnen ja doch ein Beispiel geben, wie so wie Düfte sich eben auch mit ganz anderen Düften in einen Zusammenhang bringen lassen. Da haben wir einen barocken Gewürztraminer, das ist ein Wunderstartiv. Und in dem Duft könnte auch eindeutig auch Rosen- und Litschi-artige Noten zur Geltung. Und in Tat und Wahrheit kommt eben ein Pattern von Verbindungen, wo gemeinsam auch in Rosa Centifolia und in der Litschi-Frucht enthalten ist auch in einem Gewürztraminer vor. Und das sind kleine Mengen von Cis-Rosenoxid, Neroloxid, Linalol und einige andere Terpenalkohole. Zusammen machen die Verbindungen etwa 0,2% aus, sind aber für den Charakter des Gewürztraminer verantwortlich. 99,8% von all den Verbindungen im Bucken von dem Gewürztraminer stellen eigentlich nur das Grundgerüst dar, wo etwa so riecht wie ein billiger weißer Kochwein. Und wenn Sie die 0,2% von diesen Verbindungen dazugeben, prägen Sie den Charakter.
Also man könnte schon bescheissen?
Könnte man schon, wenn man das auf dem Level industriell möchte, könnte machen.
Gibt es also, da Gesetze, dass man das nicht darf?
In der Schweiz wahrscheinlich schon. Es gibt natürlich schon Länder, wo diesbezüglich freizügiger sind. Aber in der Schweiz ist das mit Garantie gesetzlich geregelt. Und wie gesagt, wir kommen nie auf die Idee, die Duftrekonstitutionen für solche Zwecke zu verbringen. Aber die Aussage ist einfach sehr interessant. Das Gleiche würde für eine Sauvignon Blanc gelten. 99,9% wieder nur der Duft von einem billigen Kochweinweissen. 0,1% von einem Set von Verbindungen, die aber andere Verbindungen wären, prägen dann den Charakter.
Eindeutig. Gewürztraminer?
Ja. Mm. Wir müssen noch ein bisschen kühlen, dann wäre es perfekt.
Noch ein bisschen kühlen, dann wäre es perfekt, sagt der Roman Kreis und weiss genau, das sind Gewürztraminer. Und das ist ja ein Ehrenkodex, zwar eben künstlich ist und dass man das nicht im Verkauf bringt. Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, was da ein Winzer dazu sagt. Der Andreas Schwarz ist bei uns, vom Weingut Schwarz. Winzermeister, ein Gewürztraminer, den man kann künstlich herstellen kann. Für was braucht denn euer Winzer noch? Da kann man wenigstens einen guten Wein einfach zum Vornherein produzieren.
Ja, das ist halt schon. Also ich höre das gar nicht gern, wenn man so Aromatiken in den Wein tut, weil wir probieren ja aus einem Naturprodukt einen natürlichen Wein zu machen und machen das ohne künstliche Aromatik.
Jetzt haben Sie da mitgebracht einen Kasten mit lauten Fläschchen, 2, 4, 6, 8, 9 mal 6 gibt 45 Düfte, die da drauf sind. Stimmt das? 54? Ja, 2, kannst du gar nicht. Ich habe noch keinen Wein gehabt.
54 Düfte sind da drin. Ja, es hat viel Gewürzaromatik, Blumenaromatik, aber auch Pheltöne, die man im Wein finden kann.
Das ist eben nicht, um den Wein irgendwie nach einer Geschmacksrichtung zu trimmen, sondern es ist zum Üben. Was machen Sie mit dem Geschmackskern? Können Sie mir mal eins zum Schmücken geben und ich weiss nicht, was es ist? Sucht aus diesen Wundern. Es ist gesehen, nur allein, es ist wirklich nur schön zum Anschauen mit diesen vielen schönen Fläschchen.
Ich habe jetzt mal etwas Spezielles. Das ist
gib mir etwas Spezielles. Ich würde ein ganz kleines Fläschchen, so einen halben Finger gross, Nummer 33, ich schmecke dran. Mm. Ja, also gut, Sie daheim können das jetzt auch nicht mitverfolgen. Ich tippe irgendwie auf etwas, schmeckt mir nicht so wahnsinnig, richtig faule Eier oder so.
Das ist genau, das ist jetzt einmal, wie wir am Anfang gesagt haben, die Aroma, die es eben nicht in den Wein hat, ist jetzt der Büchser gewesen.
Ist jetzt das ein Fehlaroma?
Das ist jetzt ein Fehlaroma, aber das, wenn man so einen im Wein hat, kann man ganz einfach mit lüften. Es gibt da ganz viel Blumige noch oder eine Würzige. Ich gebe mal so einen zum Probieren.
Jetzt kommt mir ein Würzgeschmack über. Gut, das kann ich mir jetzt bereits schon erinnern, das haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon gehabt. Das ist Nelke.
Genau, das ist Gewürznelke. Das ist einer, den man ganz gut erkennen kann.
Also das können Sie zum Beispiel daheim möglicherweise machen. Ich weiss nicht, ob es da so etwas im Angebot gibt, dass Sie so ein Fläschchen kaufen und das trainieren wahrscheinlich. Sie sind tot. Sie sind absolut sicher, wenn ich Ihnen ein Fläschchen gebe, was es ist.
Nein. Also ist auch, für mich ist es auch sehr schwer. Man muss immer suchen und schauen, woher man den Duft so schmeckt. Und wenn man daran schmeckt, kommt einem in Sinn. Man kennt ihn, aber man kann nicht genau sagen, was für ein Duft drin ist.
Man hat es wie im Moment vergessen. Jetzt haben Sie zwei Flaschen Wein mitgebracht. Da bei uns Pascal Volke und Michael Brunner. Das sind natürlich nicht Flaschen, sondern Testpersonen. Die zwei Flaschen, die wir hier haben, sind ein Pinot Noir und ein Malbec. Warum gerade die zwei verschiedenen Sorten?
Ja, ich habe die zwei Wein mitgenommen, weil der Pinot Noir ist eine klassische Sorte, die bei uns wächst.
Der Malbec kenne ich jetzt eher quasi argentinisch.
Das ist so, der Malbec ist ein neuer Traub, den ich angepflanzt habe, und der ist ganz gegensätzlich zum Pinot Noir.
Jetzt wollen wir herausfinden, was die beiden Nasen da bei uns rausschmecken und wie sie es beschreiben können. Sie haben die Flasche schon geöffnet. Ist das schon wichtig gewesen, dass Sie die Flasche heute Morgen schon geöffnet haben?
Ja, das ist, dass ich Luft überkomme, das tut dem Wein gut, wenn ich ein schnaufen kann.
Obwohl der Zapfen drauf war, das kommt gleich noch Luft über.
Da kommt gleich noch Luft über, man hat den schon aufgemacht, ich habe schon morgen schon probiert, dass die Flasche richtig ist. Aha. Und bei dem Vorgang hat schon genug Luft drin, dass ich schnaufen kann.
Also, jetzt sind die Gläser eingeschenkt, sie wissen sie natürlich jetzt schon, welche das gewesen sind. Okay, zwei Gläser mit Malbec und zwei Gläser mit Pinot Noir. Pascal Volke, als erstes, sie schmeckt dran. Jetzt mal abgesehen vom Prozedere, ob das richtig oder falsch ist. Was ist der erste Eindruck, Pascal Volke?
Also, der Malbec finde ich extrem so ein bisschen beerig. Das erinnert mich an Beere. Also, so in der Nase sehr kräftig auch. Ups.
Sie hat noch nicht so viel getrunken, dass schon das Mikrofon kaputt wäre. Also, kräftig, beerig. Mhm. Können Sie mit dem so schon beerig. Etwas anfangen, Herr Schwarz? Da mit dem kräftig und beerig, ist das schon ein Wortgebrauch, das man da hat?
Ja, das sind da die ersten Eindrücke, die man mitteilt. Und wenn man so kräftige Beere hat, da kommt man schon die dunkle Beere. Also ich mache gerne Unterschied zwischen hellere Beere und die dunkle Beere. Das hilft schon viel und da kann man dann noch ins Detail gehen.
Michael Brunner, du hast jetzt auch schon ein Schluck, bist du erst am Schmecken oder hast du schon ein Schluck genommen?
Ich habe schon einen Schluck genommen.
Und du weißt jetzt, ob es Malbec oder Pinot Noir ist?
Also der Pinot, der würde ich höchstwahrscheinlich sofort erkennen. Also darum weiss ich jetzt, dass es der Malbec wird sein.
Und wie ist jetzt der erste Eindruck gewesen? Was gibt es da für Wörter in deinem Wortgebrauch, in dem olfaktorischen Gedächtnis?
Also ich merke auch, dass es etwas Kräftiges ist. Und für mich hat es jetzt aber noch wie etwas Scharfes mit dabei. Ich habe jetzt nicht das Wein-Vokabular, aber für mich hat es wie etwas Scharfes noch mit dabei.
Also Michael Brunner sagt das, was ich eigentlich versuche herauszufinden, das Vokabular. Was könnte man jetzt, er sagt jetzt dem etwas Scharfes dabei. Können Sie mit dem etwas anfangen, Herr Schwarz?
Ja, das Scharfe, da gehe ich von würzigen Komponenten aus und auch von der Gerbstoffen. Und vom Alkohol, der mitschwingt, wo das auch ein Eindruck ist.
Wenn jetzt er mir sagt, und ich bin sicher, Sie daheim, wenn Sie gehört schafft, dann denken Sie an Pfeffer oder Peperoncini. Was ist denn deine neue Bezeichnung, Michael, und wenn ja, du sagst, schafft?
Ich war auch in Richtung Chili jetzt gegangen, was also ganz etwas Feines hat am Schluss dann.
Gut, jetzt wollen wir den Fachmann wissen, wie charakterisieren Sie den Wein, den Malbec, Ihren Malbec?
Ja, der Malbec ist, ich gehe halt, wenn ich so anschaue, von Brombeere, dunkle Kriese, Gewürznelken haben wir auch im Sinn, die wir vorhin hatten. Und ganz spannende Aromen, die drin sind.
Was heisst spannende Aroma? Ist das ein Geheimnis oder können Sie die erläutern?
Ja, ich habe mega Plausch an dem Wein, weil er bringt also eine schöne Dichte an, Intensität von der Farbe, die Aromatik sind intensiv und ich habe den Champagner gerne.
Wie viele Aromen können Sie jetzt dem Wein zuordnen, wenn Sie jetzt würden in sich gehen und sagen, also gut, ich finde Beere, ich finde gewisse Würze drin, Nelken zum Beispiel, was gibt es noch für Begriff?
Ja, es gibt man gibt so lederige Eindrücke oder auch so Geranium, wo man auch ein bisschen schmecken tut. Man muss wirklich ganz entspannt sitzen. Und wenn man einen ganz guten Tag hat, dann schmeckt man noch mehr raus.
Also können Sie bis zu 10, 15 verschiedene Duftnoten ausentdecken?
Mindestens, ja.
Also nehmen wir den zweiten Wein. Wir haben ja jetzt das Degustationsverfahren nicht explizit erklärt. Das ist jetzt auch nicht der Sinn, sondern wir wollen ja jetzt wissen, wie denn das schmeckt, wie das in der Nase ankommt. Der zweite Wein, also ein Pinot Noir, ist auch nicht wichtig, wie viel Prozent das er hat, aus welchem Jahr das er ist, sondern Pascal Volke hat geschmeckt dran, nimmt es erst Schlückli, säufelt da irgendetwas im Mund umeinander, obwohl es doch eigentlich um die Nase geht. Jetzt wollen wir wissen, Pascal Volke, was ist mit dem Pinot Noir?
Man muss ja so ein bisschen schlürfen immer, oder? Und das ein bisschen hinterher ziehen. Und da habe ich jetzt das Gefühl, der ist irgendwie erdiger und voller im Abgang.
Also wir haben notiert, erdiger, voller, Michael Brunner noch nicht voller, natürlich nicht. wir jetzt einfach mal das sogar wieder ausspucken, erdig, voller als der Malbec, was kommt jetzt hin?
Vielleicht bin ich jetzt völlig falsch, aber ich habe jetzt das Gefühl, er ist trockener als der, den wir vorher hatten, als der Malbec. Und täuscht mich für einen Pinot jetzt recht süßlich.
Also, jetzt ein Fachmal. Das ist sein Wein, am Andreas Schwarz sein Wein. Fast süßlich, voller, mundiger. Was fangen Sie mit dem Urteil an?
Ja, das ist der Pinot Noir, der Spätlese, den ich habe. Das ist ein Pinot Noir, ist allgemein bekannt für die fruchtigen und ein bisschen den leichteren Wein. Und der, wie ich jetzt mitgenommen habe, war im Holzfest drin. Der ist noch ein bisschen, hat noch Raucharomen, die mitschwingen. Auch die Hefe ist auf die Hefe ausgebaut. Auch die Hefe tut ein bisschen in der Gärung Aromatik hinbringen. Und schlussendlich muss einfach das Ziel sein, dass ein ausgewogener Wein zum Geniessen hat.
Also am besten schlage ich vor, Sie trinken ab und zu ein Glas Wein. Die neuesten Forschungen zeigen ja, man sollte eben nicht jeden Tag ein Glas Wein trinken. Das sage ich nicht gut fürs Herz. Viele Jahre hat es anders geheissen. Aber wenn Sie das nächste Mal ein Glas Wein nehmen, probieren Sie doch den Wein einfach zu beschreiben. Suchen Sie nach Wort, wie es der Michael Brunner oder Pascal Folge oder der Andreas Schwarz macht. Er als Kenner natürlich, mit vielen Worten, die er schon gelernt hat in seiner Lehre als Winzer, Winzermeister heute. Aber das Probieren, glaube ich, ist besser als Studieren. Als nächstes, wenn wir wissen, wie es dann im Mittelalter geschmeckt hat. Ich glaube, es hat unglaublich gestunken, wenn man hört. My Baker, der ist um 7 Minuten über 9:30. Der ist zu der Nase, zu Erinnerungen. Mail haben wir bekommen von der Katharina Hartung. Verliebt war mit 17 vor bald 40 Jahren, hat sich unsterblich verliebt. Nach 2 Jahren haben sie sich dann aus den Augen verloren. Beide haben irgendwo geheiratet. Und siehe da, vor 15 Jahren sind sie einander wieder begegnet am Bahnhof zu Rapperswil und sie haben einander wieder erkannt. Nicht zuletzt auch daran, wie man seinerzeit geschmückt hat. Das Gedächtnis vom Geruch. Dominik Gügel jetzt am Telefon. Er ist Museumsdirektor vom Museum, Napoleon-Museum Arenenberg. Guten Morgen, Herr Gügel.
Guten Morgen.
Wenn man von der Duftwelt von früheren Jahrhunderten redet, wie kann man überhaupt auf die Duftwelt eingehen? Ich meine, die sind doch schon längst verflüchtigt, die Düfte.
Das ist durchaus richtig. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich schon das ein oder andere würde ich immer sagen, pikante Erinnerungsstück dran, wenn wir an unsere historische Toilette denken und die Fallrohre und dann vor allem unten dran auch an die Fäkaliengrube, die durch unsere liebe Archäologe ausgegraben werden, dann kann man schon das ein oder andere nachvollziehen. Oder auch umgekehrt, jetzt gerade ganz aktuell bei uns am Schloss Arenenberg, das Freilegen des kaiserlichen Badesaals. Und als man da also das Tauchbecken freigelegt hat, ja, da waren wir schon erstaunt, dass es da etwas, den Duft der Jahrhunderte noch heute drin hat.
Also das hätte wirklich... Der Geruch hat sich auch dort festgesetzt, sozusagen. Tut man dann, wenn man da forscht, auch entsprechende Szenarien aufbauen und stellt man sich dann einfach auch etwas vor? Interpretiert man dann auch?
Also vom Grundsatz her haben wir sehr gute Quellenlage. Wir wissen, wie unsere Vorfahren ihre Notdurft verrichtet haben. Natürlich muss man interpretieren, weil also oftmals in der vergangenen 100 oder 150 Jahren einfach Dinge auch zerstört wurden, wo nur Fragmente erhalten geblieben sind. Und da gehen wir dann danach vor und schauen, wo ist in anderen Schlössern oder Häusern noch erhalten und versucht dann entsprechend zu interpretieren.
Verlümmert die Welt von den Fäkalien und von den weniger feinen Düften, wo man heute noch Zeugnis könnte vorhablegen, dass es die gibt, gehen wir zu den feineren Düften. Hat man da auch Zeugnis, besondere Zeugnis davon?
Also wir haben natürlich alte Rezepturen von Parfums, die hier auf dem Arenenberg im Bereich der königlichen und kaiserlichen Familien verwendet wurden. Wir wissen, dass Napoleon I. Eau de Cologne in spezieller Form hat produzieren lassen, zumal wenn er dann auf St. Helena war, wo er dann die ursprünglichen Ingredienzien von dem klassischen Eau de Cologne, wie man es kennt, nicht mehr hat, die er sich dann hat zusammenmischen lassen. Und große Parfumfabrikanten stellen auch heute aus der Zeit Napoleons III. Noch Parfums her oder zum Teil einfach auch aus der Renaissance, Rhin-d'Angerie beispielsweise, ist so ein Duft, das erste nachweisliche Parfum ist, das bis heute hergestellt oder eben wiederhergestellt wird.
Aber das Parfum, könnte ich mir vorstellen, ist seinerzeit vor Mengen Jahren, Hunderten sogar, bis 400, 500, 600 Jahre vielleicht auch ein Mittel gewesen, um gewisse Düfte zu verhindern.
Ja, zu überdecken auf alle Fälle. Also man muss sich ja vorstellen, und jetzt kommen wir doch indirekt auf die weniger feinen Gerüche wieder zurück, dass Toilettenanlage im klassischen Sinne, so wie wir es also heute kennen, eigentlich ganz wenig bekannt war. Wenn Sie Schloss Versailles nehmen, mit Tausenden von Zimmern gab es nur eine Toilette drin. Und wenn seine Majestät, der Sonnenkönig, aufgestanden war, dann gab es also einen speziellen Anlass am Tag, wo er sich auf seinen sogenannten Klackstuhl setzte und dann die Minister empfing. Und naja, das musste man irgendwie überdecken. Und dazu hat man dann beispielsweise parfümierte Tauben durch die Räume fliegen lassen.
Parfümierte Tauben?
Parfümierte Tauben, die sind also, die armen Tiere sind vorher in Parfum reingetaucht worden, dass sich also ihr Gefieder gefüllt hat, und dann hat man die durch diese Räume durchfliegen lassen, und durch den Schlag ihrer Flügel haben sie dann den jeweiligen Duft verbreitet und versucht, den anderen Duft wiederum zu überdecken.
Gehen wir zurück ins Museum. Zum Schluss, Herr Gügel, Dominik Gügel, Direktor vom Napoleon-Museum. Was ist denn der feinste Duft, den man in Ihrem Museum in dem Fall kann in die Nase ziehen?
Tja, das ist jetzt natürlich die Frage, die man, die ist immer subjektiv zu beantworten. Ich würde sagen, es sind die feinen Duftsäckchen, Lavendelduft oder auch Rosenduft, die mir im Museum in einzelnen Räumen, jetzt auch während unserer Sonderausstellung, präsentiert haben.
Herzlichen Dank. Das ist der Dominik Gügel gsi. Er ist Museumsdirektor vom Museum, Napoleon Museum im Arenenberg.
Sing me, sing me an old-fashioned song. Bring me back in my mind to a time where my memories all come from. A good time and song, the kind that makes you want to sing along. A good old-fashioned hand-clapping song.
knee slapping, foot tapping song. Shoot fire, don't bother me. Shoot fire, don't bother me. Shoot fire, don't bother me. I don't want your company. Flies in the buttermilk, two by two. Flies in the buttermilk, shoe fly shoe. Flies in the buttermilk, skip to my loo. Skip to my loo, my darling.
Wild Four Leather Words da auf ihre Seite um 13 Minuten vor 11. Früher, zu Zeiten vom Sonnenkönig, hat man parfümierte Tauben durch die Räume fliegen lassen, damit der Gestank halt eben von den Fäkalien ein bisschen überduftet worden ist, übertüncht worden ist, dann, wenn die Besucher zum Sonnenkönig gekommen sind. Das ist eins gewesen, die Düfte, das sind Geschichten, die man erzählt. Jetzt gehen wir tatsächlich in die Welt. Und für das bin ich in Verbindung mit dem Robert Zink. Er ist Kurator für Säugetier und Vögel im Zoo Zürich. Guten Morgen, Herr Zink.
Guten Morgen, Herr Kine.
Dann kommen Sie sicher gerade einen Schock über, wenn Sie hören, dass man früher ein paar parfümierte Tauben in der Luft herumgejagt hat.
Und das ist sehr effektiv, weil die haben einen grösseren Luftdurchwirbelung und mit dem haben sie den Duft sicher sehr effektiv verbreitet.
Also das ist die natürliche Parfümierung früher. Jetzt gehen wir in den Zoo. Ich stelle mir vor, wenn wir Menschen in den Zoo gehen, dann tun sich ja uns unglaubliche Geruchswelten auf. Wie ist denn das für Tiere in einem Zoo?
Das wird auch für Tiere so sein. Auch die werden einen Teppich von verschiedensten Gerüchen haben. Es ist nicht so, dass es völlig überlastet ist. Sie können immer noch rausfiltrieren, was für sie wichtig ist. Und wir geben uns manchmal auch Mühe, den Geruchsteppich noch zu ergänzen.
Was heisst, den Geruchsteppich noch zu ergänzen, nebst all dem, was sie sonst schon in Kauf nehmen?
Also es gibt gewisse Tierarten, wo wir mit Gerüchen probieren, den Lebensraum zu bereichern. Die sind gewohnt, auch mit der Nase gewisse Sachen aufzunehmen. Und da das Gehege ja stationär ist und nicht immer umgewechselt werden kann, probieren mal gewisse Sachen reinzutragen, sagen das Äste, die in einem anderen Gehege waren, die den Geruch von anderen Tieren haben, sagen das Kot von anderen Tieren, die irgendetwas assoziieren. Zum Teil sind das Parfüm, die wir einsetzen, Gewürze, die wir einsetzen. Und dann gibt es noch einen Fall, wo wir Tiere austauschen, wo also Tiere sich gegenseitig das Gehege quasi mit Duftnoten versetzen und so etwas Neues reinbringen.
Lohnt sich eben die Tiere, und ich sage das in Anführungsstrichen, so quasi eben bescheissen?
Es ist ein Teil von ihrer Aufgabe, mit der Nase zu realisieren, was passiert. Das ist in der Natur nicht anders. Und das probieren wir zu simulieren. Also wir geben neue Impulse rein, zwingt sie aufmerksam zu sein, zu erkunden, was gegangen ist und entsprechendes Verhalten zu zeigen. Sei das die Code oder Geruchsspuren zu überdünchen, selber zu markieren, zu analysieren, was gelaufen ist. Also das ist ein Teil von der Umweltbereicherung.
Gibt es Tiere, die besonders heikel sind, empfindlich auf Geruch? Also im Sinn von, dass sie dann eben in dieser Duftwelt wie quasi in den Stress sein könnten kommen?
Also so empfindliche Tiere haben wir eigentlich nicht. Auch wenn wir in relativ kurzer Distanz zum Beispiel Räuber-Beute-Beziehungen haben, ist es nicht so, dass es ein Dauerstress ist. Also das würde man mindestens gesundheitlich feststellen und das machen wir nicht. Also von dort her denke ich nicht, dass wir ganz hoch empfindliche Tiere haben in dieser Beziehung.
Ich stelle mir jetzt auch vor, in der Brunftzeit, im Frühling, mit der Natur, alles, was da blüht, ist das für dich dann eine zusätzliche Bereicherung, auch die ganze Duftwelt? Jetzt, auch in der Brunftzeit zum Beispiel, wie wirkt sich denn das aus, die Duftwelt?
Das ist dann vor allem artspezifisch. Also das ist dann die Zeit, wo sich die Tiere auch sehr stark konzentrieren auf das Fortpflanzungsgeschäft und dann sind die Gerüche spannend, die zum Erfolg führen. Also wir machen das zum Beispiel ganz bewusst bei den Nashörnern, dass wir nicht alle Kot rausnehmen, damit die Tiere sich gegenseitig können, geruchlich auch erkennen und überprüfen, in welchem Fortpflanzungsstadium das sie sind. Also der Bulle wird regelmäßig in die Anlage geführt, wo die Kühe drin sind. Und jetzt sind wir ein Kotreste, weil das ist sein Mittel herauszufinden, wo es steht. Dann sieht man das überall dort, wo die männlichen Tiere Urin oder Kot analysieren, das Flehmen, dass sie Duft aufnehmen und dann die Geruchstoffe im Maul analysieren. Und die Analyse gibt eine Auskunft, ob es da irgendwie vorpflanzungsmässig etwas zu holen gibt.
Robert Zink, Kurator Säugetier und Vögel im Zoo Zürich. Zum Schluss jetzt, es gibt ja auch exotische Tiere, die bei uns zu Gast sind hier in Europa. Haben die möglicherweise, stell mir das einfach kurz vor, weil es ja ganz andere Duftwelten hat von der Natur. Wie nehmen die das auf? Merken wir das?
Nicht speziell. Also auch die werden sich, oder die tun sich vor allem an den Geruch der eigenen Artgenossen orientieren. Das ist schon mal das eine. Das steuert das ganze Sozialverhalten. Und bei den anderen Gerüchen, wenn sie fremd sind, dann ist das ein Teil von ihrer Umwelt, wo sie probieren zu analysieren und mit der Zeit kennenlernen und in ihren Tagesablauf integrieren.
Merci vielmals, Herr Zink. Zum Schluss die letzte Frage. Wenn Sie mit verbundenen Augen in einen Raum geführt werden, würden Sie rausschmecken, was für ein Tier das drin ist?
Es gibt sehr viele Tiere, die ich sehr gut mit der Nase lokalisieren und identifizieren kann.
Dann wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Tag. Merci vielmals, Robert Zink, Zoo-Experte, Kurator auf Säugetier und Vögel im Zoo Zürich.
On the planet, and near to the sun. There's more to be seen than can ever be seen. More to do than can ever be done. Some say eat or be eaten. Some say live and let live. But all I agree is to join the stampede. You should never take more than you give. In the circle of life is the wheel of fortune. If the leap by faith is the band of hope, do we find our place? And some of us soar to the stars. And some of us sail through our trouble. Some have to live with the scars. There's far too much to take in here. Or to find that can never be found. Sun rolling high through the sapphire sky keeps gripping some more of the endless ride. In the circle of life is the wheel of fortune. If the leap of faith is the band of
Elton John da auf der Seite, Circle of Life. Wir sind der Nase angegangen heute in Treffpunkt und ich darf jetzt einmal begrüßen, wo der Seite gelesen hat. Also im Arbeitsplatz, das ist der Werner Lisibach in seinem Traktor. Guten Morgen, Herr Lisibach.
Guten Morgen, Kini.
Herr Lisibach, Sie sind Bauer, Landwirt. Sie sind jetzt in einem Traktor drin. Das klingt total leislich. Was schmecken Sie denn überhaupt? Etwas in dem Traktor drin?
Ja, was schmeckt? Jetzt gerade bin ich am Mähen und was schmeckt man? So frisch geschnittenes Gras, das ist etwas Herrliches, wenn der Geruch in die Kabine nie kommt.
Dann wird es ihnen richtig anders.
Ja, es ist einfach, es tut einem bei Flügeln auch. Oder? Es ist etwas Schönes jetzt auch in der Natur raus. Das ist so etwas Schönes, wenn man da über die Felder reingeht und kann mähen und mit dem Traktor innen, mit einem schönen gefederten Sitz, eine schöne Kabine. Ein schöner Traktor, das ist doch etwas, was einem Freude macht.
Also ich habe schon bald das Gefühl, Herr Lisibach, Sie schwärmen mehr vom Traktor als von der Natur.
Ja, das ist schon so, ja.
Jetzt weiss ich von Ihnen, dass Sie einfach nicht gerne alte Traktoren haben und dass Sie immer wieder Altbot den neuen Traktor posten. Warum denn eigentlich?
Ja, einfach Technik fasziniert mich. Ich habe gerne die neueste Technik und wenn man immer dran ist, dann kommt man auch mit, wenn man auch älter wird. Das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Und das ist doch etwas Schönes, wenn man sieht, was man kann. Man kann Diesel sparen, man kann feudaler reiten, wir haben Kabine mit Aircondition, mit Radio drinnen, man kann DRS1 hören.
Sie können schon fast drinnen wohnen, Herr Lisibach. Das hat natürlich das alles einen Grund. Wir kommen morgen zu Ihnen auf den Hof Lisibach. Jetzt im Moment, das machen wir schnell so richtig die Sendung fertig, aber Sie bleiben noch dran.
Ja.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.